Moin und herzlich willkommen zurück zu den zwei Geschworenen. Guten Tag erstmal, Nikolas.
Wieso redest du so schnell? Hast du irgendwie zu viel Kaffee getrunken?
Nee, gar nicht. Ich habe sogar aufgrund gesundheitlicher Bedenken den Kaffeekonsum komplett eingeschränkt. Oh. Was in der Frühschicht arbeitend teilweise echt verheerend sein kann. Also
ja, ich,
da hängst du morgens echt tot über dem Zaun. Also.
Ja, ich habe auch neulich, sowas über so gesunde Ernährung und so gelesen und da habe ich wirklich was Wichtiges mitgenommen. Da stand nämlich, wenn du deinen morgendlichen Kaffee ersetzt durch einen ungesüßten grünen Tee, dann schaffst du es, 99% des letzten bisschen an Freude und Angenehmheit in deinem Leben auch noch loszuwerden. Das ist ein guter Tipp. Deswegen, also wenn ihr wirklich euch perfektionieren wollt und das letzte bisschen Trost und Harmonie aus eurem Leben verbannen wollt, dann kann ich das nur
dann
empfehlen.
Dann verbannt den Kaffee.
Ja.
Dann verbannt den Kaffee aus eurem Leben. Ja, das Wort zum Sonntag.
Fand ich irgendwie lustig. Nee, hallo.
Also, danke, ich dachte schon, ich kriege gar keine Antwort mehr. ja, jetzt stellen sich vielleicht manche von euch da draußen die Frage, warum erdreisten die beiden sich jetzt nach 3 Wochen absoluter Funkstille, ohne irgendwas zu kommunizieren, hier wieder zusammenzukommen. Vielleicht kann ich zumindest mal versuchen zu erklären, woran das gelegen hat, dass wir jetzt so lange nichts gebracht haben. Ich begründe das ganz einfach mit, wir hatten kein Material. Das kann man uns jetzt natürlich anlassen, indem man sagt, ja, aber ihr seid doch Filmpodcaster. Ja, aber erstens keine besonders guten und zweitens vor allen Dingen keine hauptberuflichen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass wir nur wegen dieses Podcastes Filme und Serien gucken. Das wäre ja auch todtraurig eigentlich. Und weil weder Nikolas noch ich das richtig geschafft haben, irgendwie uns gescheites neues Material drauf zu schaffen, was irgendwie berichtenswert wäre und wir nicht das Zehnte, was zum Film in Folge machen wollten, haben wir das Ganze jetzt mal, haben dem Ganzen mal eine künstlerische Schaffenspause gegeben und nun sind wir wieder da.
Hallöchen, ja, habt ihr uns vermisst, ne?
Ja, und auch heute ist es gewohnt konzeptlos. Nach dieser langen Pause gehört sich das ja so, dass man natürlich das nicht nutzt, um irgendwas Gescheites an den Start zu bringen, sondern irgendwie aus der Not geboren was macht. Denn Nikolas und ich, wir haben uns neues Material drauf geschafft, allerdings beide unterschiedliches. Nikolas, was hast du denn, vielleicht erstmal bevor wir einsteigen, was hast du zuletzt geguckt an Filmen und Serien?
Ich habe den Fehler begangen und habe mir Black Panther 2 Wakanda Forever im Kino angesehen vor ein paar Tagen.
Ne? Also für mich bewahrheitet sich jetzt, wenn du sagst, das war ein Fehler schon, eigentlich das, was du ja, ich weiß nicht was, in der letzten oder vorletzten Folge hast du ja gesagt, dass du keine großen Hoffnungen in den Film setzt.
Ja, das habe ich jetzt ein bisschen spitzzüngig formuliert, aber werden wir gleich im Detail noch eingehen. Ich war insgesamt eher underwhelmed. Und ansonsten habe ich in letzter Zeit so die letzten ein, zwei Monate eigentlich, habe ich sehr viele so Thriller-Miniserien auf Netflix geguckt. Wovon ich ein paar wenige empfehlen kann. Unter anderem zum Beispiel, die war auch in den Netflix-Top-Charts die ganze Zeit. Dieses The Watcher habe ich geguckt. Weiß nicht, ob du davon was gehört hattest.
Nee, habe ich nicht, weil ich auch diese Pause, die ich gerade eben angesprochen habe, genutzt habe, um mich völlig unfreiwillig, aber trotzdem von der ganzen Streaming-Welt echt ein bisschen zu entkoppeln. Also ich habe viel gearbeitet und dann bin ich wieder eingestiegen und habe das letzte, was ich serienmäßig geguckt habe, war Andor auf Disney Plus, also eine Star Wars-Serie. Oh, ja. Übrigens auch sehr empfehlenswert.
Ja, da liegst du, nicht nur du, aber auch du liegst mir damit ja schon länger in den Ohren, dass ich das bitte gucken soll.
Genau, aber das war so ziemlich der einzige Streaming-Dienst, den ich in den letzten Wochen überhaupt angerissen habe. Also wenn, dann mal Disney Plus.
Ja, übrigens, Netflix. Wo du das gerade ansprichst, wann gedenkst du denn für deine Disney Plus-Mitnutzung mal zu bezahlen?
Au contraire, mon ami. Also ich weiß, wir hatten uns darauf geeinigt, aber ich irgendwie ist die Kündigung, die ich an Disney Plus geschickt habe, nicht durchgegangen. Und ich benutze nach wie vor meinen Account.
Ja, das ist ja schwachsinnig. Ja, lass mal nach der Folge hier mal die Nägel mit Köpfen machen, dass wir das mal fusionieren. Weil irgendwie.
Ja, du hast auch einfach nur keine Lust, so viel zu bezahlen, oder?
Ja, natürlich. Darum geht's ja. Versteh mich nicht falsch. Das ist hier nicht aus Sympathie. Auch den Podcast hier, den mache ich nur des Geldes wegen.
Ja, genau. Ja, also wozu ich eigentlich gerade ansetzen wollte, war, dass ich, als ich Netflix dann mal wieder angerissen habe vorgestern, ich echt positiv überrascht war von dem, was ich da alles so gesehen habe. Also nicht vorgestern, vor einer Woche oder so, habe ich es dann zum ersten Mal wieder angeschmissen und habe also so vieles gesehen, was ich schon angefangen hatte zu gucken oder neue Filme, also King Richard zum Beispiel mit Will Smith, der ist jetzt auf Netflix, der soll ja eigentlich ganz gut sein.
Ja, den habe ich geguckt.
Dann habe ich gesehen, dass bei Inside Job eine neue Staffel draußen ist. Für die unter euch, die das nicht kennen, ist eine Zeichentrickserie, die sich quasi mit, also die alle Formen von Verschwörungstheorien persifliert.
Aha.
Das ist großartig. Also das ist quasi, es gibt ja so eine der großen Verschwörungstheorien ist ja der Deep State, dass quasi Staatengebilde und freiheitlich-demokratische Grundordnung eigentlich von Unternehmen irgendwie gelenkt werden oder von irgendeiner geheimen Hand, die im Hintergrund die Strippen zieht. Und das ist so das Grundsetting, der Plot von Inside Job ist, dass es das halt gibt. Also da, der Hauptcharakter ist eine Wissenschaftlerin, die für den Deep State arbeitet und deren Vater dieses Deep State-Unternehmen, das die USA sozusagen lenkt, gegründet hat, und sie will zur Firmeninhaberin aufsteigen, aber dann nutzt diese Serie natürlich diese Plattform direkt, um alle anderen Verschwörungstheorien auch gleich mit aufzugreifen. Also ja. Es gibt in dieser Serie auch Illuminaten, es gibt Echsenmenschen,
natürlich,
geheime Treffen von solchen Leuten und so, und das ist ultra geil. Also das ist halt wirklich zum Schießen, weil
die Lieblingsserie eines jeden Querdenkers.
Nee, also da wird halt mit diesem ganzen Querdenker-Dasein irgendwie richtig geil kokettiert und das alles hops genommen und so, das ist großartig.
Das erinnert mich so ein bisschen an Love, Death and Robots. Hast du das mal geguckt?
Die großartige Serie.
Also zumindest, ich bin jetzt hier das klang jetzt so, als hätte ich die Serie geguckt. Ich habe die allererste Folge neulich mal mit einem Kumpel geguckt. Ich glaube, das ist ja so anthologisch, dass immer jede Folge eine eigene Geschichte erzählt und das nichts miteinander zu tun
also
hat.
Gibt's keinen Fortsatz,
in der ersten Folge ist das ja so, spielt das irgendwann in der Zukunft und dann reisen so drei Roboter irgendwie zur Erde und gucken sich so die Trümmer unserer Zivilisation an und dann erzählen sie so von den Tech-Milliardären, die Welt retten wollten und sich aber nur selbst bereichert haben und irgendwie sowas. Das hat mich gerade so von der Schilderung her so ein bisschen daran erinnert, so, sag ich mal, bitterböse, satirische Gesellschaftskritik in einem Animationsdings verpackt, fand ich.
Ja, wobei so eine Love, Death and Robots-Analogie ich an anderer Stelle tatsächlich gesehen habe, wo Disney Plus oder Disney einfach eiskalt von diesem wirklich, wirklich geilen Netflix-Format Love, Death and Robots abgekupfert hat. Ich bin in letzter Zeit, ich hatte ja gerade gesagt, Endor habe ich gesehen und ich bin dann noch viel tiefer ins Star-Wars-Universum abgedriftet. The Bad Batch hatte ich ja vor einer Zeit schon mal erzählt, habe ich gesehen, also diese Animationsserie über so eine spezielle Kloneinheit in den Klonkriegen, die quasi die Serie, zumindest die erste Staffel, erzählt auch das Geschehen unmittelbar vor und dann nach der Order 66. Jetzt habe ich es tatsächlich geschafft, The Clone Wars komplett durchzugucken in letzter Zeit. Ja, und die Serie ist wirklich geil. Aber ich habe auch Star Wars Visions gesehen. Und das ist so ein anderes Star Wars Spin-off. Und da hat Disney, respektive LucasArts, die haben so dumm dreist von Netflix das abgeguckt.
Echt?
Das ist eine Frechheit,
also wie sehr
das von Love, Death and genau, also das ist auch nicht episodisch erzählt, sondern einfach jede Episode ein eigener Kurzfilm quasi, unterschiedliche Zeichenstile, vieles ist so ein bisschen in Richtung die erste Folge ist zum Beispiel Manga, aber in Motion Picture, also wirklich dieser Manga Zeichenstil. Ich weiß, dass Mangas eigentlich quasi die Comic-Hefte sind und Anime ist dann das Serienformat, aber das erste ist wirklich quasi, sind Manga-Zeichnungen, die quasi als Motion-Picture hintereinander gehängt worden sind. Dann gibt es verschiedene Anime-Formate, immer unterschiedliche Farbtöne, Zeichenstile und immer ganz unterschiedliche Geschichten, die so wirklich nur noch im Entferntesten mit Star Wars zu tun haben. Und also ich habe zwei Folgen davon gesehen und ich fand es einfach richtig, richtig dreist und asslich, dass sie versucht haben, dieses Konzept zu kopieren.
Ja, aber unabhängig davon, dass es kopiert ist, sehenswert oder nicht sehenswert?
Nee, also die erste Folge fand ich ganz geil und dann habe ich nicht die zweite, sondern die dritte Folge gesehen und es gibt, glaube ich, auch nur sechs oder so und die dritte fand ich wirklich ultra scheiße, weil das auch viel zu weit entfernt war von der eigentlichen Star-Wars-Handlung und vor allen Dingen auch von dem Stimmungsbild. Ich bin durch Andor und auch durch The Clone Wars sehr in diesem melancholisch düsteren Setting. Also Andor erzählt ja die Geschichte von Cassian Andor, den wir aus Rogue One kennen, was ja quasi ein Kriegsfilm im Star-Wars-Setting ist, der die Geschichte zwischen Teil 3 und 4 erzählt. Und Andor erzählt die Geschichte, wie Cassian Andor zum Widerstand gekommen ist. Der war nämlich vorher einfach nur so ein ordinärer Transporter-Gauner-Typ in der Galaxis und hatte eigentlich eher so söldnermäßige Aufgaben und hat sich jetzt nicht mit irgendeiner politischen Bewegung identifiziert. Deswegen ist die Serie auch übrigens richtig geil, weil dieser Character-Arc ziemlich nice dargestellt ist. Die Serie ist, jetzt kann ich ja doch noch eben kurz ein bisschen was dazu erzählen, die Serie ist unwahrscheinlich stark da drin, Spannung zu erzeugen. Also, wenn ihr das da draußen euch mal gefragt habt, wie entsteht eigentlich Spannung? Also es gibt ja in jedem Film, jeder Serienepisode und auch im Prinzip in jeder Szene gibt es so Schlüsselmomente. Und ein guter Trick, um quasi Spannung dazu zu erzeugen, ist quasi die Zeit zwischen diesen Schlüsselmomenten in einer Szene beispielsweise gut zu nutzen. Also wenn der Schlüsselmoment zum Beispiel ist, Beispiel aus Ende, ich nenne jetzt keine Charaktere und sage auch nicht, zu welcher Partei die gehören, aber eine Gruppe im militärischen Kontext infiltriert das gegnerische Lager sozusagen. Und dann ist natürlich die Spannungsfrage, die über allem steht, schaffen sie es, ihre Mission auszuführen oder werden sie erwischt? Ja. Das ist so ein bisschen das Ding. So, und dann kann man natürlich die an dem Ort sein lassen, wo sie sind, anfangen lassen, mit ihrer Mission zu beginnen, anfangen lassen, die Mission scheitern zu lassen und am Ende sie doch irgendwie Erfolg lassen haben und dann abzischen lassen. So, ne, das wären so diese Schlüsselmomente. Aber die Frage ist halt, wie fülle ich das dazwischen? Lasse ich vielleicht nochmal ein bisschen Zeit, um nochmal von einem Ort zum anderen zu wechseln und einen kleinen Fußmarsch hinzulegen und den mit der Kamera zu begleiten oder switche ich direkt mit einem Schnitt? Ja. Wenn ich mir die Zeit dazwischen nehme, wenn ich das ein bisschen mit Leben fülle, ein bisschen mit Spannungsmomenten, keine Ahnung, bei dem einen entsichert die Waffe vielleicht nicht oder irgendwie sowas, dann erzeuge ich halt Spannung. Wenn ich aber diese Schlüsselmomente so papp aufeinander folgen lasse, dann gebe ich dem Zuschauer gar nicht die Zeit mitzufiebern. Und dadurch verschenkt man halt viel Spannung und Endor hat das richtig krass drauf, genau diese Momente richtig mit Leben zu füllen. Und du sitzt da wirklich vor dieser Serie und bist halt, ob des Settings, aber auch ob dieser Spannungsbögen richtig gefesselt die ganze Zeit. Das ist ultra krass.
Ja, jetzt hast du mich natürlich wieder mir den Mund wässrig geredet hier. Ja, werde ich mir anschauen. Und natürlich, worauf ich mich noch ein bisschen mehr freue, ist, bald kommt ja auch die dritte Staffel The Mandalorian auch im Star Wars-Universum wieder.
Ja, Mann.
Und zwar für die, die das nicht auf dem Schirm haben, am 1. März 2023 gibt es das auf Disney Plus wieder in so einem wöchentlichen Rhythmus. Da freue ich mich sehr drauf.
Muss man sagen, bei dem ganzen Frust, den wir geschoben haben hier die letzten Wochen, wegen wirklich Mauer-Releases, wegen vor allen Dingen Marvel, die sich nicht mit Ruhm bekleckert haben, was so ihre Releases in letzter Zeit angeht, ist wieder Licht am Ende des Tunnels, Freunde, im Serienkosmos. Und Star Wars könnte da eine gute Anlaufstelle für euch sein, wenn es euch mal wieder danach verlangt, mal endlich mal wieder was zu sehen, was wirklich gut gemacht ist, was auch optisch zumindest Endor echt was hermacht von The Mandalorian, wissen wir es ja eigentlich, dass die Optik können. Ich hab Bock. Jetzt verkommt definitiv das hier fast zu einer Folge was zum Film.
Ja, aber du hast ja gerade angesprochen, dass bei Marvel so wenig kam in letzter Zeit. Das hätte ich jetzt mal vorgeschlagen, als Überleitung zu benutzen. Und zwar haben wir schon am Anfang gesagt, dass ich mir Black Panther 2 angeschaut habe. Vielleicht, der läuft ja schon ein paar Wochen, vielleicht haben einige von euch den auch schon gesehen.
Ich noch nicht. Im Übrigen?
Du noch nicht, nee. Ja, was soll ich erzählen? Also, erstmal so ganz grob, worum es geht. Natürlich, über allem, oder wie so ein Damoklesschwert über dem Film, schwebt natürlich der Tod von Chadwick Boseman, dem Schauspieler von T'Challa, a.k.a. Black Panther. Der ist 2020 an den Folgen von Darmkrebs gestorben. Alles sehr, sehr tragisch. Und der ist auch einfach ein geiler Typ. Und das hat ja auch, sag ich mal, ein sehr rührendes Fan-Echo auch ausgelöst. Und da war lange erstmal unklar, was machen die mit der Rolle, mit der Figur. Und sie haben dann aber relativ früh auch gesagt, dass sie ihn nicht recasten wollen. Also, dass nicht T'Challa einfach von wem anders gespielt wird. Und dann wusste man lange nicht so, was macht man jetzt mit dem Film. Und wie sie es gelöst haben, wie sie diesen Aspekt gelöst haben, finde ich eigentlich echt cool und sehr rührend. Und das ist einer der positiven Aspekte des Films, wie sie diesen Tod verarbeiten. Also, das betrachte ich jetzt nicht als Spoiler, weil das wirklich in der ersten Minute des Films, also T'Challa stirbt im Film an einer ominösen Krankheit, man weiß es nicht so recht, man sieht ihn natürlich nicht, aber man bekommt so ein bisschen seinen Tod mit und seine Schwester Shuri, die man ja auch schon im ersten Black Panther kennengelernt hat und auch in Avengers Infinity War, die versucht ihn quasi mit ihrer, die ist ja auch so Erfinderin und Technik-Freak und so, fast so auf Tony Stark-Level und versucht ihn noch zu retten, indem sie dieses herzförmige Kraut, ob der Begriff noch eben was sagt, ich weiß es nicht. Das ist die Pflanze, die nur in Wakanda wächst, die quasi aus Vibraniumboden wächst, die dem Black Panther seine Kräfte verleiht. Und die wurden ja, das gesamte herzförmige Kraut wurde in Black Panther 1 zerstört von dem Bösewicht. Und sie versucht jetzt quasi technisch das synthetisch herzustellen, um damit T'Challa zu retten, und es gelingt ihr aber nicht, und dann ist er tot, und dann gibt's eine ganz rührende, die sieht man auch schon im Trailer, so eine traditionell afrikanische, wakandanische, wenn man so will, Beerdigung und so weiter. Da nimmt der Film sich sehr viel Zeit, um das zu verarbeiten, und das machen die echt geil. Und auch das Marvel-Intro am Anfang, wo ja immer so Szenen aus den Marvel-Filmen in dieses Logo so rein animiert sind. Das haben die auch cool gemacht. Das besteht quasi nur aus Szenen von Chadwick Boseman aus dem MCU. Das ist relativ cool gemacht und auch komplett ohne Ton hinterlegt, also keine Musik. Das war im Kino schon ein bisschen beeindruckend, weil wirklich Totenstille war und alles. Das war schon sehr emotional, sehr cool gemacht. Dann weiß der Film aber an vielen Ecken nicht so richtig, was damit anzufangen mit den Figuren, die noch da sind. Und ja, es geht einerseits darum, wie geht Shuri mit dem Tod von Black Panther um? Wie geht Wakanda damit um, die ja jetzt quasi ohne ihren heiligen traditionellen Beschützer sind? Black Panthers, also T'Challas Mutter ist dann auf dem Thron und so weiter. Und dann ist klar, Wakanda muss jetzt irgendwie gucken, wie sie sich auf der Welt behaupten. Und dann taucht ein neuer Feind auf, und zwar ein neuer Bösewicht, nämlich Namor, den man auch schon im Trailer kurz gesehen hat. Das ist quasi die Marvel-Version von Aquaman. Und ab hier zerfasert mir der Film schon allein beim Konzept, denn dass man dieses, ich hätte es richtig geil gefunden, wenn sie in dem Film sich wirklich nur mit dem Erbe von T'Challa beschäftigt hätten, mit vielleicht irgendwelchen Intrigen in Wakanda oder so und mit so Shuris persönlichem Character-Arc irgendwie, wenn man das Ganze ein bisschen kleiner aufgezogen hätte. Aber nein, es muss natürlich aus dem Ozean Namor kommen, mit eine, auch es gibt dann auch ein Atlantis, ein Unterwasserkönigreich, und das heißt nicht Atlantis, die dann an die Oberfläche wollen und Krieg mit der Welt an der Oberfläche anfangen wollen. Und dann muss Wakanda entweder sich ihnen anschließen oder sie wollen auch Wakanda zerstören. Und dann geht's auf einmal wieder um die ganze Welt. Und dann gibt es noch mitten reingeworfen einen Iron-Man-Nachfolger, nämlich eine junge schwarze Studentin, Riri Williams, die sich einen Iron-Man-Anzug gebaut hat. Das wird alles überhaupt nicht erklärt. Der Iron-Man-Anzug sieht aus wie aus der Power Rangers-Serie aus den 90ern. Und dann ist das so, dann übernimmt der Film sich ziemlich. Und zudem sieht gerade auch das CGI, gerade im letzten Drittel, finde ich, erbärmlich schlecht aus. Und dann hat man am Ende einen Film, der trotz einiger guter Schlüsselmomente und starker Ideen am Ende nicht weiß, was er will. Und auch noch ganz spät im Film neue Character-Arcs aufmacht, die gar nicht vorbereitet wurden, die völlig out of character wirken. Da fangen wir wirklich zwei Figuren, ich versuche es spoilerfrei zu schildern, die nehmen auf einmal eine Wendung, die gar keinen Sinn macht, die man komplett anders hätte vorbereiten müssen. Und ja, das ist am Ende ein Film, der mich einigermaßen, am Anfang und Ende einigermaßen gut unterhalten hat. In der Mitte hat er wirklich Längen, er hätte kürzer sein können oder sollen. Und ja, das soll ja jetzt das Finale gewesen sein von Phase 4 des MCU. Und ich finde, das sagt schon alles. Ja, also Marvel hat mit Phase 4 einen überlangen Selbstfindungstrip hingelegt, und die müssen jetzt mal wieder irgendwie auf den grünen Zweig kommen. So, das war jetzt ein langer Monolog.
Nee, aber ja, gerechtfertigt. Ich habe den Film ja nicht gesehen. Ich habe gleich mehrere Sachen. Also erst habe ich mich gefragt, wo du so ein bisschen mit der Aussage hin wolltest, dass dich der Bösewicht an sich gestört hat, weil ich mir so dachte, naja gut, es ist ein Superheldenfilm, der braucht ja irgendwo einen Bösewicht. Dann habe ich aber verstanden, was du meintest, also quasi so ein, dass man diesen Film irgendwie nutzt, gerade vor dem Hintergrund, dass es das Ende von Phase 4 ist, irgendwie jetzt, wie du sagtest, diesen Selbstfindungstrip wirklich auch nochmal zu verbildlichen und so einen Erneuerungsprozess auch darzustellen, indem man vielleicht einfach so ein Bürgerkriegsszenario irgendwie settet oder eben sich irgendein Szenario erfindet, was wirklich zulässt, dass Shuri einen Character-Arc bekommt, weil ich gehe mal davon aus, dass sie die Nachfolge von Black Panther antritt.
Ja.
Diesen Raum bekommt sie ja nicht, wenn man ihr direkt den nächsten Bösewicht vor die, also den nächsten übermächtigen Bösewicht vor die Füße setzt, beziehungsweise man versucht ihr dann diesen Raum zu geben, aber es funktioniert ja nicht, weil kein Superheld ja mit einem endkrassen Gegner halt anfängt, so. Deswegen verstehe ich, wo du mit der Kritik da hin wolltest. Und das ist halt schade, weil so ein Charakter wie Shuri ja eigentlich auch cool sein kann.
So. Ja, da muss ich auch den Film so ein bisschen in Schutz nehmen. Die Figuren an sich, Shuri ist geil, die Schauspielerin ist auch cool und allgemein der Cast, der ist schon spitze. Auch der Bösewicht Namor, und zwar gespielt von Tenoch Huerta, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ein mexikanischer Schauspieler, der die Rolle echt geil macht, also er holt zumindest das Beste raus, weil das ist so ein cooler Kniff, also bei Black Panther 1 ging es ja auch schon, das hat ja auch hohe Wellen geschlagen, also hat auch der Name Black Panther und es galt ja so als der erste moderne Superheldenfilm mit komplett schwarzem Cast und auch schwarzer Regie, dass quasi alle
die daran mitarbeiten. Schwarzer Score im Übrigen auch, also die Musik zum ersten Film hat Kendrick Lamar gemacht, also auch.
Ja, die Musik zum zweiten Teil hat Ludwig Göransson gemacht. Sagt dir der Name was? Das ist
Das klingt irgendwie skandinavisch.
Ja, das ist ein Däne oder Norweger, ich weiß gar nicht. Jedenfalls ist das der auch den Score zu The Mandalorian gemacht hat und auch zu The Book of Boba Fett und auch zu einem meiner Lieblingsfilme aus den letzten Jahren, sag ich mal, Tenet. Das ist genau.
Namenhafter Filmkomponist offensichtlich.
Genau, aber also, was ich sagen wollte, in Black Panther 1 geht es ja auch um so Themen Kolonisation und wie das verarbeitet hat und was auch so die heute noch die Spätfolgen von Kolonisation in Afrika sind und wie man damit umgeht, identitätsmäßig und so. Und war ja immer für die Black Community überall sehr wichtig, auch dieser Film, und sehr faszinierend dadurch. Und im Prinzip, dieser zweite Teil erweitert das so ein bisschen, sag ich mal, von der Volksgruppe, der dort Identifikationsraum geboten wird. Und zwar Namor ist ein Maya. Also dieses Unterwasservolk sind Maya, die bei der Conquista der neuen Welt quasi unterdrückt und vernichtet wurden und die dann auf auch eine magische Pflanze gestoßen sind, die auch aus Vibranium entsteht und sich dadurch dann quasi unter Wasser begeben haben und Kräfte bekommen haben und so weiter. Und haben quasi auch immer noch Rachegelüste an den Menschen, an der Oberwelt, weil sie von denen halt immer nur Sklaverei, Ausbeutung und Unterdrückung kennengelernt haben und deswegen nicht sehr gut auf die Menschheit allgemein zu sprechen sind. Und das fand ich eigentlich einen ganz coolen Kniff. Die sprechen auch Maya, also ich kenne mich damit nicht so aus, aber diese antike Sprache quasi, die sprechen dann nicht Spanisch, sondern Maya. Und das ist so kulturell, das ist eigentlich ganz cool gemacht und verleiht dem atmosphärisch echt eine gewisse Stärke.
Also, und du sagst, das funktioniert auch, also dieser Antagonist funktioniert auch in seiner Rolle, oder verkackt der Film da?
Jetzt widerspreche ich mir hier auch selber, so wie auch der Film irgendwie. So, die Rolle an sich funktioniert, ich finde nur, man hätte einen eigenen Film dafür machen können, weißt du, du hast hier einerseits Shuris Konflikt, dann hast du diesen Namor und dann hast du die neue Ironheart, dann hast du noch Martin Freeman als CIA-Agent, der irgendwie mitmischt und komplett überflüssig ist in dem Film, und damit ist der Film einfach überladen und jeder Konflikt für sich, jeder Character-Art für sich bleibt irgendwie ein bisschen auf der Strecke.
Und verstehe ich.
Ja, man hätte einfach aus der Figur Shuri noch mehr rausholen können, denn auch hier keine großen Spoiler, aber irgendwann im Film kommt sie an den Punkt, wo sie auch Rachegelüste entwickelt. Und das wird dann präsentiert als ein großer Character-Arc, der aber überhaupt nicht vorbereitet wird. Und wo ich mir denke, wieso hat man das nicht so ähnlich wie bei Wanda von Anfang an gemacht, dass sie quasi wegen dem Tod ihres Bruders irgendwie auf den falschen Pfad gerät oder so. Da hätte man viel mehr mitmachen können, ja.
Ja, ehrlich gesagt habe ich eine ähnliche Befürchtung für einen Film, dessen Trailer ich heute gesehen habe, nämlich für Guardians of the Galaxy Volume 3.
Oh ja.
Der Trailer ist gestern rausgekommen und ganz ähnliche Kritikpunkte, also irgendwie macht Marvel, und das ist eigentlich so das Beschissenste, was man sich, wenn man Kevin Feige ist, an Kritik eigentlich anhören muss. Sie scheinen auch immer wieder dieselben Fehler zu machen bei ihrer Verhackstückung und Belanglosigkeit und auch Aufmachung, die sie da verkacken. Erstmal sieht das CGI in dem Trailer zu Guardians 3 richtig, richtig schlecht aus. Also, ich weiß nicht, hast du den Trailer schon gesehen?
Ja, habe ich mir heute angeguckt.
Also, ich fand ihn nicht gut. Oder fand das CGI nicht gut. Und klar, der Trailer macht eigentlich das, was ein Trailer machen muss, oder versucht es zumindest, macht Bock auf den Film, ohne irgendwie zu viel zu verraten. Das ist ja eigentlich das, was man von einem Trailer erwartet. Aber er macht halt keinen Bock auf den Film, weil du schon wieder befürchtest, dass genau, also ich ohne dass ich Black Panther, geschweige denn natürlich Guardians gesehen habe, weil der ja noch nicht draußen ist, habe ich die Befürchtung, dass genau die gleichen Fehler passieren. Mhm. Du siehst, im Trailer sieht man einerseits einen Payoff, der irgendwie vorhersehbar war. Also im Guardians 3 Trailer sehen wir Adam Warlock in einer ganz, ganz kurzen Einstellung, der ja am Ende von Guardians 2 vorgestellt worden ist. Dann sehen wir aber auch Gamora wieder auf einmal in Guardians, wo man noch nicht weiß, wie führen sie die nun wieder in die Handlung ein. Dann teast der Trailer irgendwie an, dass Rocket Raccoon auf einmal so eine richtig diepe Background-Story bekommt und irgendwie in seinem kleinen Naga-Universum irgendwelche lang verlorenen Freunde wiederfindet und so. Und man ahnt schon wieder, dass der Film auf genau das gleiche Scharmützel-Chaos, wie du es gerade für Black Panther beschrieben hast, zusteuert. Nämlich, dass sich der Film zu viel vornimmt, zu viele verschiedene Handlungen, die an sich funktionieren könnten, aufmacht. Und am Ende verpufft das alles und es funktioniert eigentlich gar nichts.
Ja, ich teile deine Skepsis absolut. Ich fand den Trailer, zumindest ich fand ihn besser als neulich, diesen Ant-Man Quantumania-Trailer. Aber ich fand, dass Groot richtig weird aussah. Groot verändert sich ja auch irgendwie von Film zu Film und der sieht jetzt irgendwie aus wie so ein Teenager, der das Fitnessstudio und Proteinshakes für sich entdeckt hat. Da habe ich so gedacht, das sah irgendwie ein bisschen weird aus. Also
vor allen Dingen, weil ich habe jetzt neulich übrigens es gab ja so eine Miniserie mit 5 Minigeschichten zu Groot auf Disney Plus.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
I Am Groot heißt die Serie.
Ja, also das ist eigentlich nur so ein kleines Feelgood-Schmankerl, was sie kurz vor Weihnachten noch droppen wollten. Das ist auch definitiv eher für Kinder gemacht. Das ist ganz süß, sich irgendwie anzugucken, aber auch für das MCU völlig, völlig belanglos. Also wirklich, das bedeutet halt gar nichts, diese Serie. Und jetzt, als ich ihn dann in diesem Trailer gesehen habe, habe ich so gesehen, Alter, der sieht gar nicht mehr aus wie Groot. Also eigentlich hatte Groot ja vor allen Dingen in seiner erwachsenen Form hatte er ja so eine sehr hochgewachsene, schlanke Statur. Also der war ja nicht wirklich irgendwie breit.
Ja.
Und wie du sagst, jetzt sieht er halt aus wie so ein Pumperfritze irgendwie.
Ja, dazu muss man tatsächlich sagen, falls das ein Zusammenhang ist, den ihr da draußen noch nicht immer so geblickt habt, es hat einen sehr pragmatischen Grund, warum in Superheldenfilmen, wenn ein neuer Teil da ist, warum die Figuren immer anders aussehen müssen und warum auch die, vor allem die Kostüme der Superhelden sich immer, manchmal auch nur geringfügig verändern. Also egal, von Iron Man 1, 2, 3 in den Avengers-Filmen, der Anzug muss immer anders aussehen, genau wie bei Thor.
Darf ich raten, warum?
Warum? Ja, rate.
Merch.
Ja, also
vor allem Spielzeuge und so ein Scheiß.
Das ist das Stichwort, was ich als richtige Antwort gelten lasse. 10 Punkte für Gryffindor. Die wollen halt immer Actionfiguren und Spielzeuge verkaufen. Und wenn die Figur genauso aussieht wie in dem Film davor, dann kannst du ja deine alte Figur benutzen. Und damit man immer das aktuelle Kostüm hat, muss es immer anders aussehen. Und deswegen muss auch eine Figur wie Groot in jedem Film anders aussehen. Das ist ein ganz, ganz simpler Mechanismus.
Das ist so bescheuert. Also auch da, vielleicht ist man genau diesem Mechanismus früher auch zu gerne auf den Leim gegangen. Also ich habe mir ja nie so Actionfiguren oder irgendwie sowas gekauft, aber zum Beispiel bei Captain America, dessen Rüstung sich ja auch von Teil 1 zu dann Avengers Endgame halt drastisch verändert in allen 6 oder 7 Filmen, in denen er mitspielt.
Ja.
Da nimmt man das irgendwie noch ab, speziell von 1 zu 2 natürlich, weil er halt eine Rüstung von 1945 im Jahr 2014 dann nicht mehr angemessen ist.
Ja.
Das kann ich sogar noch verstehen. Und ich habe das immer so begründet mit, naja, damit wollen die symbolisieren, dass es da irgendwie technischen Fortschritt gibt und dass der Charakter sich auch weiterentwickelt und keine Ahnung was. Den hat man das irgendwie immer noch abgenommen. Aber wenn keine Charakterentwicklung mehr da ist, dann wird halt auch sowas irgendwann nervig.
Ja, genau. Übrigens, wo wir bei den Guardians gerade sind, es gibt ja jetzt auch das Guardians of the Galaxy Holiday Special auf Disney Plus.
Weißt du, was ich davon halte?
Abstand.
Genau.
Das ist ein 45-minütiger Kurzfilm, sage ich jetzt mal, auch von James Gunn inszeniert. Soll irgendwie lustig sein. Habe ich nicht geguckt, ist mir Wumpe. Jedenfalls ein letzter Gedanke noch zu Black Panther 2. Ich fand ihn wirklich nicht komplett kacke. Ich fand ihn halt underwhelming. Er hatte Stärken, er hatte ein bisschen mehr Schwächen als Stärken. Und vor allem, was der Knackpunkt ist, was ich mir wieder mal gedacht habe, ich habe 11 Euro bezahlt für das Kinoticket, weil ich schon relativ teuer fand, weil es war nicht 3D und ich habe noch einen Studentenrabatt bekommen. Da habe ich mich gefragt, wieso kostet das dann 11 Euro? Ja, also Sinister Bremen, I'm looking at you. aber ich habe mich danach habe ich mir gedacht, ey, warum habe ich das eigentlich gemacht? Also in erster Linie natürlich, damit wir hier drüber reden können. Aber der wird in 4 Wochen, spätestens an Heiligabend, wird der auf Disney Plus zur Verfügung stehen, weil ja bei die Marvel-Filme richtig schnell in den Streaming-Dienst kommen. Ich irgendwie sehe ich es mittlerweile nicht mehr ein, Marvel-Filme 10 Euro für eine Kinokarte auszugeben. Eben auch deswegen, ich glaube auch, die schießen sich damit mittelfristig auch selbst ins Knie, dass sie das so schnell veröffentlichen auf Disney Plus. Weil ich glaube, so wie ich das gerade argumentiert habe, so denken viele, dass sie sich denken, ach, da brauche ich nur 6 Wochen warten, dann läuft der bei Disney Plus.
Ja, und also ich sag mal auch, so früher habe ich das auch nicht verstanden, aber Kino hat ja auch seine eigene Dynamik. Also wenn ein Film richtig gut ist und man sich Zeit nimmt, Filme zu machen und jetzt nicht 8 Stück im Jahr raushaut, sondern sich mal Zeit nimmt, irgendwie Filme zu machen und die dann halt reifen lässt, die Ideen reifen lässt und das halt geile Filme dann einfach werden und das nicht so als Industrieprodukt irgendwie behandelt, dann dankt einem das eine Kino-Community ja in der Regel auch. Dann kommen halt auch viele Leute ins Kino und gucken sich das an. Aber wenn sich halt immer rumspricht, na ja, musst du jetzt nicht unbedingt im Kino gesehen haben, also guck den nicht sofort so, weil, also an der Debatte kannst du dann später auch noch teilnehmen, so, da ist jetzt eh nicht viel zu besprechen. Ja, dann, ich weiß nicht, dann guckt man den halt erst recht zu Hause, so.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass sie das erstmal machen, um den Streaming-Kanal zu pushen und dass sie später das wieder ein bisschen runterfahren ab Phase 5 vielleicht, weil du musst ja auch so rechnen, nicht? Ein Disney-Plus-Abo kostet halt 10 Euro im Monat. So, und dann kannst du theoretisch das ganze MCU gucken, aber an einem Kinoticket, also da verdient man, wenn die 1 Milliarde einspielen, was zum Beispiel Black Panther 1 hat ja über 1 Milliarde Dollar, weit über 1 Milliarde Dollar eingespielt, da ist schon mal so, als, weißt du, ja, ich habe es jetzt nicht komplett durchgerechnet, aber ich glaube, dass das schon Sinn macht, weiter auch auf die Kinoeinnahmen zu setzen. Und vor allem längerfristig schießen sie sich, glaube ich, ins Knie, wenn die Leute von Film zu Film immer wieder merken, ja, der ist jetzt schon, weil bei jedem der letzten 5 Marvel-Filme habe ich immer von irgendwem gehört, Alter, der ist jetzt schon bei Disney Plus, wie krass ist das denn? Das hat doch früher viel länger gedauert. Und das mit jedem Film brennt sich das mehr ins Gedächtnis ein und irgendwann denken die Leute, ja, leck's mir doch.
Ja, leck's mir doch Marsch, da sagst du aber was. Übrigens, für diejenigen von euch da draußen, die jetzt denken, ey, das klingt jetzt gerade ein bisschen anorganisch, wie jetzt hier weitergemacht wird inhaltlich, kurze, nicht Spoilerwarnung, aber kurze Vorwarnung, Disclaimer. Nikolas und ich haben uns gerade quasi off-mic darüber unterhalten, dass wir uns den Film, den ich euch vorstellen wollte, nächste Woche euch vorstellen. Nikolas hat dann vielleicht auch noch Zeit, ihn selbst
zu gucken. Oh ja, stimmt.
Eigentlich war die ursprüngliche Idee war eigentlich, dass wir das so ein bisschen so machen. Nikolas stellt mir einen Film vor, der jetzt gerade neu erschienen ist und ich Nikolas dann einen. Ich hatte ja, glaube ich, auch schon gesagt, worum es ging, falls nicht. Ich hatte Rheingold für heute vorbereitet. Für euch auch nochmal die Gelegenheit, den zu gucken. Ich sage noch nicht, wie ich ihn fand. Ich hatte ja nur angerissen, was man so aus dem Dunstkreis der Filmwelt darüber gehört hat. Er ist sehr gut. Er ist ein Stück weit episodisch erzählt. Er vereint mehrere Genres in einem, mehrere kleine Geschichten in einem, die trotzdem fortlaufend aneinander gereiht werden. Das ist wirklich richtig gut. Regisseur Fatih Akin, zuletzt unter anderem bekannt durch Aus dem Nichts mit Diane Kruger und Der goldene Handschuh. Also der Mann weiß, wie man Filme macht, wie man geile Geschichten spannend erzählt. Guckt's euch an, wir reden nächste Woche drüber.
Genau, ja, den Vorteil, dass ich mir den dann auch angucken kann, den hatte ich gerade gar nicht so berücksichtigt. Nee, wir wollen natürlich, dass der Film auch den Raum kriegt, den er verdient und dass gleichzeitig diese Folge hier nicht zu einer 1,5-Stunden-Orgie ausartet.
Und deshalb haben wir gedacht, wir schnacken jetzt einfach noch so ein bisschen weiter. Also das, ich sag mal, das Verhängnis, was so Streaming-Dienste angeht, ja, das könnte sein, dass Marvel sich wirklich echt zu sehr verhebt, wobei ich glaube, die sind auch einfach, also es gibt ja diesen Ausdruck irgendwie too big to fail. Ja. Also irgendwie werden die sich wirtschaftlich weiter nach vorne mausern, irgendwie werden die es weiter schaffen, immer wieder.
Ja, wobei, hast du das mitbekommen? Bei Disney gab es gerade echt, das ist jetzt so halb Film-News, halb eher Wirtschafts- oder Börsen-News. Bei Disney im Konzern gab es die letzten Wochen richtig Krawall, Weil okay. nämlich, und das ist ein bisschen witzig, weil ich selber auch Disney-Aktionär bin tatsächlich, also ich jetzt nicht so im Kleinsparerbereich besitze ich Disney-Aktien und habe auch neulich mal in mein Depot geguckt und festgestellt, oh, das gab schon bessere Tage. Gab es ja allgemein an der Börse im Moment, aber gerade Disney hat so echt so im letzten Jahr so echt so 30% Minus vom Börsenwert her gemacht. Und deswegen wurde der Disney-Chef gefeuert vor einer Woche oder so, glaube ich. Habe ich gerade heute einen Artikel drüber gelesen. Und der ehemalige Disney-Chef, der bis vor 2-3 Jahren Disney-Chef war, Bob Iger, wurde zurückgeholt und wieder eingesetzt. Man weiß natürlich jetzt nicht, warum genau oder so, aber irgendwie scheint da was im Argen zu sein. Vielleicht hängt es auch mit irgendwie der MCU-Flaute so ein bisschen, mit dem eher abebbenden Hype der Marvel-Sachen und so zusammen. Auf jeden Fall gab es da zuletzt bei Disney, da klafften die Erwartungen an den Konzern und die Realität der Einnahmen und der Wirtschaftlichkeit klafften dann doch zu sehr auseinander. Vielleicht spielt das ganze Thema Disney Plus, Kinoeinnahmen und so da auch eine Rolle, man weiß es nicht. Also die sind gerade nicht so auf Rosen gebettet.
Ja, ganz ehrlich, da soll mir noch mal einer sagen, dass der einzelne Bürger mit seinem Konsumverhalten keine Marktmacht hat. Also da, das ist ja so ähnlich wie bei der FIFA-WM. Wenn es ganz viele boykottieren, dann wird sich die jeweilige Institution vielleicht auch überlegen, ob sie so eine Scheiße noch mal macht. Also Leute, geht einfach nicht mehr ins Kino und dann macht Marvel vielleicht demnächst wieder gute Filme.
Ja, ja, ist ja wirklich so. Ich bin ja nicht anders, nicht? Ich habe mich so das halbe Jahr immer über Marvel aufgeregt und jetzt gehe ich honk ins Kino und zahle 11 Euro für Black Panther. So kann man natürlich argumentieren, wenn du es nicht gut findest, dann geh nicht hin. Aber ja, es ist dann immer nicht so leicht.
Ja gut, bei Filmen ist es ja im Gegensatz zu Fußball-WMs immerhin so, dass man vorher nicht unbedingt weiß, wie gut es ist oder wie schlecht.
Ja, das stimmt.
Wir waren vorhin noch so ein bisschen bei Empfehlungen. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal konkret gesagt hatte. Vielleicht können wir jetzt hier so die verbleibenden 10 Minuten nochmal eben nutzen, nochmal ganz kurz ein bisschen in die Tiefe einzusteigen zu den ganzen Empfehlungen. Also, wie gesagt, von Visions, von Star Wars Visions würde ich echt Abstand nehmen.
The Bad Batch findest du gut und Andor auch.
The Bad Batch finde ich gut. The Clone Wars finde ich richtig gut, weil The Clone Wars ist so eine klassische Serie und das ist eigentlich echt ärgerlich, weil ich weiß, dass da niemand die Muße und die Zeit für hat. Ich fand, The Clone Wars ist wirklich sehr durchschnittlich gestartet. Also fast schon unterdurchschnittlich. Ich fand die erste Staffel, vor allen Dingen die erste Hälfte der ersten Staffel, kann ich mich sehr gut dran erinnern, die war nicht besonders gut. Und auch sehr kindgerecht und so. Aber diese Serie wird immer erwachsener, weil auch die Charaktere in The Clone Wars immer erwachsener werden. Also die Hauptcharaktere in The Clone Wars sind definitiv einige Klone, also von Staffel zu Staffel stehen da immer ein bisschen andere im Fokus, aber ich habe mich da richtig reingelesen, wer sind diese Typen eigentlich und die bekommen dann auch richtig eigene Character-Arcs und so, zumindest ein paar von denen. Und ansonsten stehen natürlich Anakin, Obi-Wan und vor allen Dingen Ahsoka Tano, die der Padawan von Anakin ist, im Fokus über 7 Staffeln, die The Clone Wars Nummer hat. Und das wird richtig. Also das wird halt richtig, richtig krass, die Serie am Ende. Ich kann jetzt ja noch nicht verraten, womit sie endet, aber also das ist definitiv nicht mehr kindgerecht am Ende. Also die Serie scheut sich schon ab der zweiten, dritten Staffel nicht mehr einfach eiskalt irgendwelche Charaktere zu töten. Sie scheut sich nicht mehr davor, auch diese Themen dann aufzugreifen. Verlust und Selbstzweifel und so ein Kram. Also nur weil es in so einer 3D-animierten kindgerechten Optik ist die Serie noch lange nicht für Kinder gemacht. Ich kann sie echt empfehlen. Da können auch, also ich behaupte sogar, dass man sie, wenn ihr Kinder habt, dann zeigt sie jetzt nicht eurem 6-jährigen Kind oder so, weil das wird ab einem gewissen Punkt nicht mehr damit klarkommen. Das sind Themen, die zum Teil sogar zu groß für Kinder sind, behaupte ich. Und auch erwachsene Menschen werden daran definitiv ihren Spaß haben. Also falls ihr es noch nicht geguckt habt, es ist sehr snackable, es sind immer 20 Minuten pro Folge. Ich erwarte ja jetzt nicht, dass ihr innerhalb der nächsten Woche die Serie komplett durchguckt, aber The Clone Wars, versucht euch einfach
ich
mal
hatte,
daran.
Ich hatte auch so meine Einstiegsschwierigkeiten vor allem, und das habe ich auch schon häufig gehört, dass der Animationsstil ist sehr gewöhnungsbedürftig, sag ich mal. Es ist nicht gerade da muss man sich schon ein bisschen reingucken und dran gewöhnen. Das ist jetzt nicht so ein Augenschmaus irgendwie am Anfang, finde ich. Aber was ganz interessant ist, so das Team dahinter ist, dass die Macher von The Clone Wars sind bekennende Fans der Star Wars Prequels. Doch, Prequels, ja genau, man kommt ja bei Star Wars durcheinander, ne? Der Prequels, also von Episode 1, 2 und 3 und haben quasi diese Prequel-Liebe da viel mit einfließen lassen, was ja logisch ist, weil es zeitlich ja auch zwischen Episode 2 und 3 spielt. Aber das vielleicht noch
überlappen
so.
Zum Teil sogar. Also teilweise werden sogar Szenen aus den jeweiligen Episoden dann mit in die Serie eingewoben sozusagen. Also und Kriegsschauplätze kehren wieder. Also es ist ja, am Ende ist es ja eine Serie über die Klonkriege. Und wenn man nur aus den Filmen das Wort Klonkriege kennt, dann sieht man ja im Prinzip nur zwei Schlachten, wo die Klone wirklich wirklich involviert sind. Das ist in dieser Serie natürlich anders. Also da wird auf allen möglichen Planeten gekämpft, wiederkehrend auch auf Planeten, die wir aus den Filmen kennen. Also auf Geonosis zum Beispiel finden mehrere Folgen statt. Solche Sachen.
Was wir gar nicht erwähnt haben, wenn wir beim Star Wars Kosmos sind, hast du das dir auch angeguckt? Und zwar Geschichten der Jedi, heißt das doch irgendwie. Tales of the Jedi oder irgendwie?
Ja, auch die habe ich mir angeguckt.
Alter, was bist du denn für eine Maschine? Kannst du mir mal deine Zeitmanagement-Fähigkeiten beibringen?
Ich bin ja an den Wochenenden sonst immer in der Heimat und arbeite bei meinem Dad so ein bisschen handwerklich mit. Das musste ich jetzt aber zwei Wochenenden lang nicht machen. Und dann habe ich wirklich, also ich habe hier wirklich zwei volle Sonntage genutzt, richtig, richtig krank zu bingen. Und
das ist ja Wahnsinn. Von wegen, wir haben Materialmangel. Du hast ja.
Ja, also ich habe Material ohne Ende, aber.
Ach, ich bin jetzt das Problem. Alleine. Ich habe verstanden. Ich bin schon. Nein, Schwarz.
Doch.
Ja, doch, kann man so sagen.
Nee, Spaß. Also ja, auch das habe ich, aber auch einfach, also das ist auch in einem Guss so passiert. Nachdem ich Endor geguckt hatte, war ich so angefixt und hatte so Bock auf noch mehr Star Wars. Ich hatte ja mit The Clone Wars schon vor einer Ewigkeit angefangen, als ich noch in Wilhelmshaven gewohnt habe, irgendwann im Frühjahr oder so. Und dann habe ich The Clone Wars dann liegen lassen. Und weil ich durch Endor einfach so geisteskrank angefixt war, habe ich dann erst The Clone Wars zu Ende geguckt. Dann habe ich die Geschichten der Jedi geguckt. Und dann habe ich es halt noch mit Visions versucht.
Ja. Da übrigens noch zu Endor eine Anmerkung. Und zwar schlägt Endor gerade vor allem, ist ja jetzt, glaube ich, durchgelaufen. Kam das auch immer so wöchentlich? Ja, ne?
Ja, aber ich habe es gebinged. Also ich habe es erst geguckt. Also ich habe die ersten vier Folgen dem Wochenrhythmus folgend geguckt. Dann habe ich es ganz lange liegen lassen. Und die Serie hat 12 Folgen. Also ungewöhnlich lang für so eine, für die Serien. Wir erinnern uns ja, Mandalorian und so, die hatten ja immer nur so 8. Boba Fett hatte nur 7, glaube ich.
Ja, kann sein. Ja, und Obi-Wan war auch ja kurz irgendwie, glaube ich, nur 6 Folgen oder so.
Genau, und Endor hat jetzt halt eben 12 Folgen bekommen. Ja. Und ich habe dann die restlichen 8 Folgen habe ich tatsächlich dann in 3 Tagen oder so geguckt. Ja.
Jedenfalls schlägt Endor gerade vor allem oder macht Schlagzeilen durch die Erfolglosigkeit, was auch so ein bisschen die Paradoxie zeigt, weil einerseits über die neuen Star-Wars-Sachen aus den letzten Jahren, also seit der Disney-Übernahme, sehr viel gemotzt und gemeckert wurde. Da bekenne ich mich auch schuldig. Gleichzeitig gab es so Highlights wie Mandalorian. Und über alles andere hat man sich eigentlich viel beschwert, vor allem über Boba Fett und über Obi-Wan, die Serie. Das war ja alles eher.
Wir ja auch. Also wir fanden Boba Fett ja jetzt auch nicht so stark.
Nee, und auch Obi-Wan war eher underwhelming insgesamt. Und deswegen schlägt Endor gerade vor allem dadurch Wellen, dass es so geil ist und wirklich eigentlich alle Kritiker wie Fans sagen, das ist richtig gut, aber das hat echt Schwierigkeiten, das sagen auch irgendwie offizielle Streaming-Statistiken von Disney Plus, ein Publikum zu finden. Also das gucken echt richtig wenige und das zeigt so ein bisschen das Paradoxe, dass man gleichzeitig jahrelang ja danach geschrien hat, sag ich mal, kleinere Geschichten abseits der großen Namen, ne? Mal eine Star-Wars-Geschichte, wo kein Skywalker drin ist und wo keine Jedis drin sind und keine Macht und nicht alles groß und keine Ahnung, höher, schneller, weiter, sondern eine geile Geschichte im Star-Wars-Universum. Und dann kommt so eine Serie und sie überzeugt qualitativ und dann findet sie einfach nicht das Publikum, was sie verdient hätte. Das ist irgendwie traurig. Ist auch logisch, nicht? Weil natürlich ein neuer Star Wars Einzelfilm, eine neue Episode, das lockt dann mehr Leute an. Und bei Endor fragen sich dann viele, ach, das ist jetzt diese Nebenfigur aus Rogue One, okay.
Ja, das ist, also so hätte ich es halt erklärt, aber klar, natürlich ist der Tenor so gewesen, dass man gerade sowas ja haben wollte, aber natürlich ist Rogue One ist ja eigentlich schon ein Spin-off gewesen und jetzt ist das halt eine Story über einen. Naja, der hat schon relativ viel Screentime, aber von mir aus ist es ein Hauptcharakter, aber eine Story über einen Haupt-, vielleicht Nebencharakter aus einem Spin-Off. Also ein Spin-Off über einen Nebencharakter aus einem Spin-Off.
Und dieses Spin-Off,
denkt man sich schon so, ja, okay, eigentlich. eigentlich gar kein Wunder, dass das nicht so performt. Aber also Leute, wirklich, ne, ich weiß ja auch nicht, wie tief jetzt euer Verlangen danach ist, mal was richtig Qualitatives irgendwie kredenzt zu bekommen aus diesem Kosmos. Aber wenn ihr irgendwie Bock habt auf was Gutes aus Star Wars, wenn euch Mando gefallen hat, dann guckt euch Endor an. Hm. Die ist echt gut.
Vielleicht gibt's doch bald noch das Crossover The Mandalorian.
Ja, ich meine, also das muss man ja wirklich sagen, also ich weiß gar nicht, ob das zeitlich möglich ist, da stehe ich jetzt gerade auf dem Schlauch, aber bei Boba Fett haben sie es ja gemacht. Das ist ja eigentlich das Bescheuerte.
Oh, das ist eine gute, da muss ich gerade mein Star Wars Nerd-Gehirn anstrengen. Mandalorian spielt zwischen viel später, nach Episode 6 quasi, das Imperium genau. Ist besiegt und Endor und Rogue One spielen ja vor Episode 4.
Also geht das nicht. Ja. Cassian Endor und Din Djarin werden sich nie begegnen, weil sie sich nie begegnet sind. Weil über Cassian Endor wissen wir ja auch eins.
Der stirbt Rogue One, ungefähr alle in Rogue One sterben. Spoiler. Naja. Habe ich noch irgendwas zu erzählen? Eigentlich nicht. Ich habe halt, wie gesagt, so ein paar Thriller-Serien auf Netflix. Da bin ich auch, mein Netflix-Algorithmus ist auch im Moment gepolt auf so 6- oder 7-folgige Thriller-Serien.
Wollte ich dich tatsächlich fragen, hast du Dharma gesehen?
Was? Ach so, nee, habe ich mir nicht angeguckt. Okay. Ja, ist ja auch.
Nee, also ich auch nicht, aber die wurde ja ultra gehypt, deswegen.
Da gibt es ja auch zwei, eine dokumentarische und eine quasi spielfilmmäßige Serie, die das Ganze nachstellt und so, war beides in den Netflix-Seriencharts. Ja, ich kann diese, weißt du, das ist ja so ein Phänomen der unserer Zeit jetzt gerade, nicht? True Crime Podcasts haben Hochkonjunktur und so diese Serienkiller-Faszination von echten Serienkillern und so. Ich finde es auch spannend, aber das ist jetzt nicht so mein Herzensthema. Und mir wurde auch ein bisschen geschildert, was der Dama da alles so gemacht hat. Und das war mir ein bisschen zu heavy, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich da erstmal die Finger von gelassen.
Aber was wurde dir denn noch so angezeigt in deinem Algorithmus?
Ach, auch richtig, richtig, richtig viel Schrott. Netflix produziert ja auch. Netflix hat irgendwie scheinbar irgendeinen Deal gemacht, dass die ganz viele Verfilmungsrechte von Harlan Coben-Bücher gekauft haben. Also Harlan Coben ist ein britischer Thriller-Autor, so quasi der britische Sebastian Fitzek oder so, keine Ahnung, oder Arno Strobel hier aus Deutschland. Und das sind ganz viele so Thriller-Serien. Und ich habe angefangen mit einer relativ guten. Und dann wurde das, da haben wir so 4, 5 Stück geguckt und es wurde immer schlechter und immer cringiger. Und der Gipfel war dann eine, die ist nicht mehr, ist keine Verfilmung von dem, aber es war dann The Watcher, was auch in den Netflix-Charts war. Da geht es um so eine Familie zieht in ein neues Haus, alles ist schön, zu schön, um wahr zu sein und so. Und dann erhalten sie gruselige Briefe von jemandem, der sich The Watcher nennt. Und das Haus ist mysteriös und die Nachbarn verhalten sich komisch und alles ist irgendwie komisch. Und dann passieren Dinge. Und das Ganze wirklich, der Kameramann, der gehört gehauen, der gehört verprügelt. Das ist ungefähr so ästhetisch wie die Testbilder, die man, wenn man beim Zahnarzt auf dem Behandlungsstuhl liegt, die da oben auf diesem Bildschirm laufen. ungefähr so. Ja, und ach, die ist alles ganz komisch ausgeleuchtet. Weißt du, bei Netflix-Serien sind das ja immer so, die Häuser, die sehen immer so aus wie so fertige Ikea, wenn du bei Ikea durchgehst und da ist dann so ein Beispiel-Schlafzimmer, so, wo man sich so denkt, als ob irgendein echtes Wohnzimmer oder Schlafzimmer da draußen so aussieht.
Ja, safe.
Ja, und auch die Story ganz belanglos und vermeintlich based on a true story. Also da kommen dann, die kriegen ständig so Briefe mit mysteriösen Sachen, dann geht es um irgendwelche Blutkulte eventuell und alle verhalten sich komisch. Und dann habe ich mal gegoogelt am Ende, was die tatsächliche wahre Begebenheit ist. Und die wahre Begebenheit ist, dass es einen Zeitungsartikel gab über eine Familie in den USA, die einen gruseligen Brief bekommen haben. Und danach ist nichts mehr passiert. Wow. Ja, von der Serie kann ich jedenfalls abraten.
Jetzt wollten wir eigentlich einfach nur stumpf über zwei Neuerscheinungen reden, haben davon nur eine geschafft, aber wir haben, glaube ich, eine ganze Menge Empfehlungen rausgehauen, wie wir die Folge hier am Ende dann rubrikär einordnen. Das müssen wir nochmal sehen, aber ich hoffe, für euch war was dabei. Wir sind ja weitestgehend spoilerfrei geblieben, für die Rogue One noch nicht gesehen haben. Tja, Pech gehabt. Und ansonsten würde ich sagen, Nikola, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. An alle da draußen, liked, teilt,
bewertet und so weiter.
Bewertet.
Und wir sind auch übrigens jetzt auf YouTube. Jede Folge gibt es jetzt auch immer auf YouTube zu sehen, mit so ein bisschen Bildern unterlegt und so weiter. Genau. Und übrigens einen schönen zweiten Advent wünsche ich an der Stelle.
Ich verabschiede mich mit den Worten, die ich in letzter Zeit nur allzu häufig gehört habe. Möge die Macht mit euch sein.
Genau, ja. Macht's gut. Tschüssi.